Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch dafür, dass Sie hier sind, dass Sie nicht die freundlichen Alternativen, die draußen auch noch locken, nicht genutzt haben, sondern sich auch in der Mittagsstunde bilden, weiterbilden möchten. Warum ist das Thema relevant? Das Thema ist, denke ich, in doppelter Hinsicht relevant. Parallelwelten der Migranten. Ich werde etwas über die Werteforschung aus der kulturvergleichenden Sicht sprechen. Sie ist insofern relevant sowohl für die Sicht auf die Türkei im Kontext von EU-Beitrittsverhandlungen. Ist das immer wieder ein Thema, was positiv wie negativ in den Raum geworfen wird. Ja, fasst die Türkei sozusagen mit ihren Werten der Europäischen Union, der europäischen Wertegemeinschaft. Das ist der eine Strang der Diskussion. Der andere Strang der Diskussion ist die Sicht auf die Migranten hier. Und wenn Sie einfach mal die öffentlichen Debatten der letzten 2 bis 3 Monate Revue passieren lassen, ist das immer wieder, sei es die Rede von den Kulturkreisen, sei es die Rede von den Integrationsverweigerern, die ganz andere Werte haben, ein virulentes Thema. Insofern glaube ich, in dieser Doppelung möchte ich einige Themen hier aus der Sicht der kulturvergleichenden Psychologie vorstellen und auch eine kleine eigene Studie zu dem Thema. In der Tat ist das Thema auch so angelegt, dass ja nicht nur für eine Fachöffentlichkeit, sondern auch für andere Interessierte, die letztlich an psychologischen, aber auch an Fragen der Werteforschung beteiligt sind. Ich habe ein strenges Zeitdiktat bekommen und auch nochmal hingewiesen worden. Ich bin sonst geschwätzig, aber ich werde mich heute versuchen, dennoch kurz zu fassen. An den Raum habe ich sehr positive Erinnerungen. Das fällt mir jetzt nur gerade ein. Ich glaube, gerade vor fast genau einem Jahr habe ich mich auf die Professur hier beworben. Und von daher weckt der Raum sehr positive Assoziationen. Ich werde Ihnen kurz das Thema anreißen. Ist das Zusammenleben von Mehrheiten und Minderheiten immer ein Kulturkonflikt? Was ist sozusagen unausgesprochen hinter diesem Szenario des kulturellen Konflikts im Zusammenleben von allgemeinen Mehrheiten und Minderheiten? Dann werde ich in 2, 3 Punkte wirklich nur zusammengestellt, welche Kernbefunde gibt es bezüglich Werte in der kulturvergleichenden Psychologie. Ich werde Ihnen im 3. Punkt eine eigene Studie vorstellen, die wir in der Türkei durchgeführt haben mit türkischen also mit Türken in der Türkei, mit türkischen Migranten in Berlin und mit Deutschen, mit Ost- und Westdeutschen, also in Magdeburg und Berlin, so dass Sie aus dem Design sehen, wie ich glaube, wie auch meine künftige Arbeit hier sein sollte und sein wird, dass man mit einem Design arbeitet, wo man Migrierte, Nicht-Migrierte und Einheimische und möglicherweise auch noch andere Migrantengruppen einbezieht, um auch methodologisch sozusagen Kontext- und Kultureffekte besser zu entzerren. Und ich möchte am Ende wenn jetzt natürlich die das mitmachen würde, eine Diskussion und kritische Anmerkung auch zur sowohl der eigenen Forschung, aber auch zu der Werteforschung im Allgemeinen geben. Bin ich von der Stimme so, dass Sie mich hinten auch noch hören? Also machen Sie sich bemerkbar, wenn es zu schnell oder zu ja, nuschelnd ist. Kulturkonflikte. Was ist damit gemeint? Wenn man sozusagen quasi den gewöhnlichen Mann, die gewöhnliche Frau auf der Straße fragt, ist immer so eine Haltung, und ich verkürze es in der Tat, naja, kann das Zusammenleben von Mehrheiten und Minderheiten, die kulturell andere Prägungen haben, gut gehen? Und ein Szenario ist, bei solchen Begegnungen finden Konflikte statt, und zwar dahingehend, dass entgegengesetzte Einflüsse wirksam werden auf den Einzelnen, auf das Individuum. Einerseits Einflüsse der Herkunftskultur, aber auch Einflüsse der Mehrheitsgesellschaft. Und immer dort, wo sie sozusagen inkompatibel sind, wo die Mehrheitsgesellschaft quasi nicht deckungsgleich ist mit der Herkunftskultur, wird angenommen, dass es zu verschiedenen ja, problematischen Szenarien kommt, beispielsweise Identitätsprobleme bei Jugendlichen, also dass sie sich in ihrer sozialen Identität, in der Zugehörigkeit nicht eindeutig positionieren können. Ja, bin ich Deutscher, Türke, beides, gar nichts, was Drittes? Also sozusagen so Fragen, wo gehöre ich hin, was ist meine Bezugsgruppe? Und bei Erwachsenen in der quasi ersten Generation, die diese Art der sozialen Zuordnung für sich nicht stellen, weil sie sich weitestgehend aus dem herkunftskulturellen Kontext verstehen, wird vielfach angenommen, dass der Körper spricht, dass sozusagen quasi Folge von Migration psychosomatische Beschwerden sind. Wir haben das in einer Studie beispielsweise über Heimwehgefühle, über Depression, depressive Verstimmungen erforscht. Das ist ein Modell, was zumindest zumindest sozusagen sehr plausibel erscheint, welche Folgen Migrationskonflikte haben können. Aber ich warne ein Stück weit sozusagen vor dieser kulturalistischen und kulturalisierenden Sicht, weil dieses Denken in Kulturkonfliktkategorien birgt auch sehr viele Probleme, wenn man etwas genauer hinschaut. Was sind typische Probleme? Ein Aspekt ist der, die lebensweltlichen Probleme von Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, werden nur auf den Kulturwechsel zurückgeführt. Wir wissen, also auch deutsche Jugendliche können Identitätsprobleme haben. Auch Türken in der Türkei können dieselben Probleme aufweisen, die türkische Migranten hier aufweisen. Also auch Fische können ertrinken. Das heißt, Migranten können auch unabhängig vom Migrationskontext Partnerschaftsprobleme, Generationenprobleme haben. Nur sind wir im Alltag geneigt, bei Migranten das als Folge des Kulturwechsels zu deuten. Das können aber sehr individuelle, sehr genuine, sozusagen in der Lebenswelt begründete Probleme sein, wo wir also aufpassen müssen, ist das eine Kulturalisierung oder ist das in der spezifischen Lebenswelt begründet. Kulturwechsel wird vielfach als Einschränkung verstanden. Die armen Migranten, was sie alles verlieren durch einen kulturellen Wechsel. Gleichwohl ist natürlich Kulturwechsel wird immer, sozusagen Migration, werden immer mit dem Ziel angetreten, das Leben zu verbessern. Ja, das ist sozusagen das Movens, die grundlegende Motivation. Und bei vielen ist ein Kulturwechsel in der Tat auch mit einer Besserung der Lebenswelt einhergegangen. Das ist, glaube ich, also wir müssen auch den Aspekt der Bereicherung betrachten. In diesem Kulturkonfliktszenario ist immer angedeutet, wir Deutsche, wir Einheimischen versus die Fremden, die Migranten. Sehr viele der Forschung zeigt, dass sowohl die Migrantengruppe untereinander enorm heterogen ist, als auch wenn man nur eine Gruppe nimmt, beispielsweise mit der ich mich in letzter Zeit am meisten beschäftigt habe, der türkischen Migranten oder der türkeistämmigen Migranten. Die Heterogenität dort ist sogar viel größer als die Heterogenität der Mehrheitsgesellschaft. Also die Türken als solche gibt es nicht. Die Varianz ist enorm. Und nicht zuletzt, da möchte ich sozusagen mein genuines Fach stark machen, die Psychologie, Menschen sind nicht nur Marionetten ihrer Kultur. Subjekte haben auch Widerstandspotenziale. Sie können sich auch gegen kulturelle Entwürfe wehren. Sagen, ja, so macht man das vielleicht Deutschen, aber ich mache das nicht. So, das ist vielleicht typisch in islamischen Familien, aber ich mache das dennoch nicht. Das heißt, Subjekte haben auch eine Möglichkeit, sich gegen kulturelle Vorgaben, Skripte auch zu wehren und eine Eigenmächtigkeit zu entwickeln. Das wird in diesem Kulturkonfliktmodell viel zu wenig gesehen. Dort wird quasi der Einzelne als Agent seiner Kultur, als sozusagen Marionette, Handlanger der Kultur betrachtet. So viel vielleicht sozusagen kritisch zu dem Kulturkonfliktmodell. Ich habe vorhin ja gesagt, Parallelgesellschaften, das ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht und immer als ein Defizit- und Bedrohungsszenario auftaucht. Wir haben hier unter uns auch sehr viele Literaturwissenschaftler, wenn sie sozusagen einfach in die Literaturgeschichte zurückgehen, Thomas Morus, Utopia und auch viele andere sozusagen literarische Utopien, Gegenentwürfe, sind immer auch als ein kritischer Spiegel der Gesellschaft betrachtet worden. Das heißt sozusagen, über die Parallelgesellschaft hat man die eigene Gesellschaft auch kritisiert. So dass geistesgeschichtlich die Konstruktion von Parallelgesellschaften nicht immer diesen bedrohlichen Unterton haben muss, sondern auch Reflexion freisetzt auf die eigene Gesellschaft. Kommt zum dritten Punkt, was sind Werte, was sind sozusagen kulturelle Werte? Und hier zwei, drei Antworten aus der kulturvergleichenden Psychologie. Werte werden verstanden in der psychologischen Forschung als Überzeugungen, aber Überzeugungen, die nicht nur eine bloße Idee sind, sozusagen so einen kognitiven Gehalt haben, also einen propositionalen Gehalt. Jetzt als Linguist oder Sprachwissenschaftler würde man sagen, X ist P und damit ist immer behauptet, P ist wahr. Nein, das sind Überzeugungen, die einen hohen emotionalen Gehalt haben. Wenn sie aktiviert werden, dass wir merken, wir sind berührt davon. Wir können das nicht einfach so revidieren und sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht, sondern sie ergreifen die Person, haben einen emotionalen Aspekt. Werte verweisen auch auf wünschenswerte Aspekte, also sozusagen Zukunftsbezug, auf Ziele, Gleichheit, Gerechtigkeit, auch wenn wir wissen, dass sie in der Gesellschaft noch nicht vollständig realisiert sind, nehmen wir mit Werten Bezug auf ein Sein-Sollendes, also etwas, was sozusagen sich verwirklichen soll. Darüber hinaus haben Werte den Aspekt, dass sie über konkrete Situationen hinausgehen und stets so etwas wie einen transsituativen Aspekt haben. Ja, wenn wir sagen, Gerechtigkeit, Gleichheit ist wichtig, dann ist es nicht nur wichtig im Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, sondern im gesamten Leben, diesen Wert zu verwirklichen. Und nicht zuletzt, das ist, glaube ich, etwas, was wir im Alltag immer mit Werten verbinden, Werte dienen auch als ein Standard. als etwas sozusagen, womit eigene und Heidenhandlungen, aber auch Handlungen anderer bewertet werden. Wenn ich sage, das war jetzt ungerecht von Ihnen, dass Sie sich den größeren Kuchen genommen, aber der Kollegin sozusagen den kleineren, nehme ich Bezug auf einen Wert, und zwar den der Gleichheit bzw. Gleichverteilung, und kann Handlungen kritisieren. Das heißt, im Hintergrund sozusagen Wertvorstellung als Maßstab für das Handeln. Bin ich zu schnell? Was zeigen die kulturübergreifenden Befunde? Sie zeigen, dass quasi über, will ich sagen, alle, aber über viele Kulturen hinweg so ein Generationeneffekt gibt. Dass jüngere Menschen eher Werte wie Stimulation, Hedonismus, sozusagen anregendes Leben betonen, ältere eher so etwas wie Tradition, Konformität, Sicherheit. Das ist so etwas, was man quasi über viele Kulturen hinweg findet, quasi innerkulturelle Variation. Was man darüber hinaus auch findet, dass Jüngere eher individualistische Werte haben als Ältere und geschlechtsspezifische Effekte. Beispielsweise zeigt eine Studie, die mit 47 verschiedenen Nationen durchgeführt wurde, dass so zwischen Männern und Frauen Unterschiede dahingehend zu finden sind, dass Werte wie Sicherheit, Großzügigkeit bei Frauen stärker ausgeprägt, bei Männern stärker Leistung, Macht, Hedonismus. Also quasi innerhalb einer Kultur geschlechtsspezifische Spreizung, geschlechtsspezifische unterschiedliche Ausprägung. Das ist ein Versuch in der Sozialpsychologie der Werte, sozusagen die Beziehung der Werte untereinander kenntlich zu machen. Ich hoffe, dass die Farbgebung einigermaßen okay ist. Sie sehen auf der einen Seite sozusagen sogenannte traditionalistische Werte und auf der anderen Seite eher modernistische Werte, Sicherheit, Konformität, Tradition, auf der anderen Seite Selbstbestimmung, Stimulation, Hedonismus, Leistung. Eigentlich sind es Werte, die alle wichtig sind, aber im konkreten Handeln, und das zeigt sozusagen verweist man auf die Spannung menschlichen Handels, im konkreten Handeln können wir nicht alle diese Werte zugleich verwirklichen. Einige Werte widersprechen sich sogar, gleichwohl wir sie als Einzelne für wertvoll erachten. Beispielsweise denken Sie an Leistung auf der anderen Seite, also individuelle Leistung und Großzügigkeit. Etwas, was für Studentinnen, Studierende Alltag ist. Sie möchten eine gute Note haben. Sie möchten sozusagen bevorzugt in der Klausur die 1 und nicht, dass alle anderen die 1 auch haben. Aber andererseits, Ihr Nachbar möchte abgucken. Sie wissen auch, Großzügigkeit ist auch wichtig. Den anderen zu fördern ist auch wichtig. Aber beides zugleich können Sie nicht. Das heißt, in dem Moment wird sich eines dieser Werte möglicherweise im Handeln durchsetzen. Entweder sind Sie großzügig und alle schreiben vielleicht eine mittelmäßig gute Note oder alle schreiben eine 1, dann finden Sie nicht Ihre individuelle Leistung hervorgehoben. Oder Sie schirmen sehr stark ab, wie man in der Schule noch kennt, irgendwie Hefter noch und Hand dazwischen, nur nicht abgucken. Da sind Sie an dem Wert Großzügigkeit weniger interessiert, eher an der Leistung. Also Werte haben auch so einen oppositionellen bzw. spannungsgeladenen Charakter im menschlichen Handeln. Ja, das sollte mich ein bisschen entspannen und Ihre Augen etwas anstrengen, wenn Sie genau hinschauen. Ja, wenn man genau hinschaut, dreht sich etwas, obwohl sich das nicht dreht. Ich komme zum dritten Punkt. Wenn man sich die Frage, sozusagen wie Werte, eine Kultur ist nicht statisch, die Werte bestehen nicht von selbst heraus oder aus sich selbst, es sind keine Entitäten, die in irgendeiner Weise da sind, sondern sie werden weitergegeben, von einer Generation in die nächste. Und man kann sich, wenn man die sogenannte intergenerationale Transmission von Werten, das ist ein sehr sperriger Begriff, was aber Hinweise darauf geben soll, dass Werte von einer Generation auf die andere transmittiert, weitergegeben werden. Man kann sich dabei sozusagen zwei Extrempunkte vorstellen. Auf der einen Seite eine Gesellschaft, in der keine Wertetransmission stattfindet. Transmissionsrate sozusagen gleich Null. Was wäre das für eine Gesellschaft? Was wäre das für eine Gesellschaft, wo keine Transmission stattfindet? Überlegen Sie mal, sozusagen. Sie haben nichts gemeinsam mit Ihrer Mutter. Es gibt keine Transmission. Ist das vorstellbar? Kaum. eine Koordination, Kommunikation zwischen den Generationen wäre nicht möglich. Ja, wenn sie sozusagen völlig quasi in anderen Wertewelten leben würden. Andererseits denken sie umgekehrt, eine vollständige Transmission. Sie gleichen sich völlig in ihren Haltungen, in ihren Werteauffassungen ihrer Mutter. Und nicht nur sie sozusagen, sondern die gesamte Generation. Was wäre das für eine Gesellschaft? Starre. Stagnation. Ne? Kein Wandel. Und die komplett, also sozusagen die empirisch festgestellte Rate ist immer zwischen diesen beiden Enden vorzufinden. In sogenannten modernen, modernistischen Gesellschaften ist die Transmissionsrate gering. Das heißt, Eltern und Kinder unterscheiden sich stark. Also es wird wenig weitergegeben. In sogenannten traditionalen Gesellschaften ist die Transmissionsrate eher hoch. Eltern und Kinder unterscheiden sich wenig. Oft ist auch sozusagen Erstgebäralter sehr jung. Das heißt, auch der zeitliche, chronologische Abstand zwischen Mutter und Kind ist gering, sodass also Eltern und Kinder sehr viele lebensweltliche Bezüge haben und viele Werte auch eher weitergegeben werden in traditionalen Gesellschaften. In modernen Gesellschaften ist auch das Erstgebäralter in der Regel, also ich glaube in Deutschland um 30 herum, also sozusagen eine deutlich größere Spanne. Es werden weniger, also die Wertetransmission ist nicht so intensiv. Aber das zeigt auch beispielsweise die Migrationsforschung, dass in Migrationskontexten die Transmissionsrate in der Regel höher ist. Das heißt, wenn Minderheiten das Gefühl haben, in irgendeiner Weise, dass die eigenen Werte ja, bedroht sind, sozusagen nicht mehr klar erkennbar sind, das Bestreben größer ist, eigene Werte an die Kinder, stilisierte Werte, Werte, die man vielleicht zu der Zeit, als man selbst migriert ist, mitgenommen hat, an die Kinder weitergeben wird. Das ist nicht etwas, was man nur bei den türkischen Migranten in Deutschland beobachtet, sondern beispielsweise auch bei Deutschen in Lateinamerika, die ein Deutschlandbild leben, wo man hier in Deutschland sagt, nee, also so sind wir eigentlich nicht mehr. Aber das Gefühl, in der Minderheit die eigenen Werte weitergeben zu müssen, ist in Migrationskontexten stärker. Das ist wichtig, um auch sozusagen quasi Migranten-Communities in ihrem alltagsweltlichen Handeln besser zu verstehen. Ja, ich komme zum dritten Punkt. Welche Werteunterschiede gibt es? Da will ich Ihnen zwei, drei Ergebnisse einer eigenen Studie vorstellen. Wir haben unter anderem folgende Fragen gestellt. Das war eine umfassendere Studie, aber ich habe jetzt nur diese Aspekte mal rausgenommen. Zum einen ganz generell, welche Unterschiede gibt es sozusagen zwischen Deutschen und Türken? Mit all der Grobschlechtigkeit, ja, Deutsch versus Türkisch. Dann, welche Veränderungen gibt es im türkischen Migranten im Vergleich zu ihrem Herkunftsland? Das heißt, Türken in Deutschland versus Türken in der Türkei. Und zugleich auch, ich habe ja vorhin präsentiert, dass Werte einfach nicht statisch sind, sondern Differenzierungen gibt, was Alter, Bildung, Geschlecht und so weiter betrifft. Wir haben nochmal geguckt, wie stark ist der Einfluss der sogenannten Kovariablen, also ethnische Zugehörigkeit, also neben der ethnischen Zugehörigkeit Bildung, Alter, Geschlecht auf die Werteausprägung. Da will ich Ihnen einige Befunde vorstellen. Vielleicht kurz zu der Stichprobenkennzeichnung. Wir haben 232 Deutsche in der Stichprobe gehabt, 337 Türken in der Türkei und 210 türkische Migranten aus Berlin. Das ist vielleicht nochmal kurz zur Stichprobenkennzeichnung. Was vielleicht auffällt, wir haben einen sehr starken Bias in der deutschen Gruppe. Männlich 20%, weiblich 80%. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir bei der deutschen Stichprobe weitestgehend auch Studenten, Studentinnen rekrutiert haben und Psychologiestudenten sind Psychologiestudentinnen zum größten Teil. Wir haben Erzieher, wir haben auch andere sozusagen Fachschulen herangezogen, aber dort war ein sehr starker Frauenanteil. Während bei der türkischen Migranten in Deutschland fast ausgeglichen, Türken in der Türkei etwas stärker, also fast so 60-40. Das wirkt sich auch beim Bildungshintergrund, wie Sie sehen, in der deutschen Stichprobe, also Gymnasium als letzter Bildungshintergrund, heißt sozusagen Abitur ist der letzte Abschluss und die sind im Studium rund zwei Drittel. Während wir bei den Migranten 31% sozusagen quasi mit Abitur hatten, Türken in der Türkei 18%. Das heißt, es gibt, was die für diese Stichprobe, was den Bildungshintergrund betrifft, eine Verzerrung bei den Bildungshintergrund zugunsten der deutschen Stichprobe. Wir haben auch die Frage der Religiosität, weil darauf will ich noch einmal eingehen, auch gefragt und Sie wissen, wenn Sie, ich mache es mal jetzt in aller Einfachheit, wenn Sie einen gewöhnlichen Türken auf der Straße fragen, bist du religiös, bist du Moslem, was ist die Antwort? Muslimen, Alhamdulillah, also Gott sei Dank bin ich Moslem. Das ist sozusagen eine Standardantwort, mit der man eigentlich jetzt für die Forschung nicht weiterkommt, weil es ja nicht nur sozusagen die Frage jetzt der Selbstbezeichnung wichtig ist, sondern die religiöse Praxis. Und wir haben das beispielsweise in der, deshalb auch eine Filterfrage eingebaut. Wenn Sie sich als religiös bezeichnen, ob Sie auch religiöse Pflichten, beispielsweise Fasten, Freitagsgebet und so weiter, auch durchführen. Auch bei den Deutschen haben wir gefragt, ob sie dann auch sonntäglich in die Kirche gehen. Wie Sie merken, bezeichnen Sie als religiös, Deutsche rund 40%, ja, 60% nein. Bei den Türken, türkischstämmigen Migranten 83%, Türken in der Türkei über 90%. Ja, natürlich bin ich Moslem. Aber bei der Frage, praktizieren Sie das auch? Interessanter Befund, sowohl Türken in der Türkei als auch türkischstämmige ein Drittel. Also Religion ist für mich auch im Alltag wirksam, nicht nur in der Selbstbezeichnung. Da schwinden sozusagen die Zahlen der, der aktiven Religiosität. Kommen jetzt zu den Ergebnissen, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben 10 Werte vorgegeben. Das ist sozusagen aus einem Wertekatalog, den man in der kulturvergleichenden Forschung macht, wo man annimmt, das seien universale Werte. Werte, also die überall vorkommen, und haben quasi nach der Ausprägung dieser Werte gefragt. Beispielsweise, wie wichtig ist Ihnen Höflichkeit? Und dann hatten die Probanden die Möglichkeit einzuschätzen, 0, also unwichtig, 7, sehr, sehr wichtig, also äußerst wichtig, 6 war sehr wichtig, 3 war so mittelprächtig und so weiter. Sie sehen, Höflichkeit für alle drei Gruppen recht wichtig, für die türkischen Migranten am wichtigsten. Achtung vor der Tradition, für Deutsche deutlich weniger wichtig, für Türken und türkische Migranten wichtig. Auch die Frage nach der nationalen Sicherheit, also sozusagen Sicherheit der Landesgrenzen. Zum Glück muss man sagen, für Deutsche nicht wichtig, nicht mehr wichtig. Wir haben eine relativ befriedete Tradition die letzten 60 Jahre. Aber für Türken in der Türkei, aber auch für türkische Migranten ist das ein wichtiger Aspekt. Hier muss man kritisch auch sagen, spielen auch Messzeiteffekte eine Rolle. Wir haben die Studie zwischen 2003 und 2005 durchgeführt, 2004. Das heißt, die Türkei war ja im Gespräch, ob sie in den Irakkrieg mit einbezogen wird oder nicht. Also die Relevanz der Außengrenzen, Relevanz sozusagen eines möglicherweise Krieges, ist auch zeitgeschichtlich vorhanden gewesen. Autorität war für alle Gruppen eher weniger wichtig, aber für Türken in der Türkei größer. Ein ganz interessanter Befund, der wichtigste, sozusagen auch der zentrale, familiale Sicherheit. Das war für Türken, für türkische Migranten, für Deutschen der wichtigste Wert. Kaum Unterschiede, überhaupt keine statistischen Unterschiede zwischen den Gruppen. Ich komme auf diese Werte nochmal. Dasselbe bei der Freiheit. Auch die ist sozusagen für Türken, türkische Migranten, Deutsche der zweitwichtigste Wert. Keine Unterschiede. Und auch bei der Bedeutung der Freundschaft. Sie sehen sozusagen Werte über 6, ja, nah an, an der Decke quasi. Kaum Unterschiede zu den wichtigsten Werten. Wo es ganz große Unterschiede gab, Bedeutung der Spiritualität. Wie wichtig ist Ihnen ein jenseitsbezogenes Leben? Ja, Hinwendung zur Religion. War für Deutsche, jetzt muss ich aber allerdings auch mit Verlaub sagen, Magdeburg, ja, wenn ich mal ein bisschen aus dem hohlen Bauch sagen kann, der gottlose Osten, also da ist sozusagen die Bedeutung der Religion schwächer ausgeprägt. Das ist auch ein Effekt, den man mit berücksichtigen muss. Aber dennoch, wir haben ja auch Berliner drin gehabt, Spiritualität sozusagen für türkische Migranten und für Türken deutlich bedeutsamer. Wir haben das nochmal sozusagen jetzt auch statistisch quasi ausgerechnet mit Mittelwerten und Standardabweichungen, wie groß die Varianz ist. Was man sieht, familiale Sicherheit war der stärkste Wert, also mit 6,32. Freundschaft wäre sehr wichtig und Freiheit. Das sind, das zeigt beispielsweise hier die Rangfolge. Wir haben es nochmal in quasi eine Reihenfolge gebracht. Die ersten drei, familiale Sicherheit, bei allen drei sozusagen der wichtigste Wert, Freundschaft und Freiheit für Deutsche, Freundschaft und Freiheit für türkische Migranten, auch da Freiheit und Freundschaft. Hier ist nur die Reihenfolge. Bei den ersten drei Werten sehen wir also keine Unterschiede. Das ist sozusagen etwas, wo Migranten, Türken und Deutsche enorme Überlappung haben. Also die Rede von Parallelgesellschaften, von parallelen Welten, parallelen Wertewelten, bildet sich so empirisch nicht ab. Wir haben nochmal geguckt, und ich mache jetzt einiges in der Tat etwas schneller, wir haben nochmal sozusagen Effektstärken gerechnet. Das heißt, inwieweit unterscheiden sich Türken von türkischen Migranten, und türkische Migranten von Türken und Deutsche von türkischen Migranten. Effektstärkemaß von 1, das ist sozusagen quasi eine Standardabweichung, ist ein starker Effekt. Alles, was über Punkt 8 geht, ist in der empirischen Forschung als ein starker Effekt zu werten. Der stärkste Effekt zwischen, wenn man deutsche und türkische Migranten vergleicht, bei der Achtung vor Tradition, anregendes Leben, also deutsche größer, hier türkische größer, Achtung vor Tradition, und Bedeutung der Spiritualität. Da waren die stärksten Unterschiede. Und wenn man türkische Migranten und Türken unterscheidet, also sozusagen da, sieht man bei der Höflichkeit, für türkische Migranten ist Höflichkeit bedeutsamer als für Türken in der Türkei. Und der zweitstärkste auch sozusagen, was anregendes Leben betrifft. Interessanterweise für Türken in der Türkei Hedonismus wichtiger als für türkische Migranten, die eher so ein ja, sparsames, eher sozusagen anregungsreicheres Leben. Vielleicht die letzte sozusagen statistische Folie. Wir haben noch sehr tiefgehende Berechnungen gemacht. Ein Aspekt, der mir wichtig ist, wir haben nochmal sozusagen nach der Selbstbezeichnung religiös, nicht religiös differenziert und geguckt, wie weit, ich sag mal, wie weit trennt Religion Wertewelten. Und was man sehen kann, während die Unterschiede zwischen religiösen und nicht religiösen Deutschen geringer ausfallen im Allgemeinen. Ja, das heißt, Religion ist dort nicht sozusagen Trennfaktor in der Wertewelt, sind die Trennungen innerhalb der türkischen Migranten und der Türken deutlich größer. Das heißt, die Wertewelt des religiösen Türken unterscheidet sich von der Wertewelt des Nicht-Religiösen stärker als innerhalb der deutschen Gruppe. Das heißt, Religion ist dort ein deutlich stärkerer Differenzierungsfaktor. Wir haben nochmal Kultur- und generationsspezifisch ältere, jüngere. Wir haben Gebildete, niedrig und hochgebildet. Das heißt, nur Grundschulabschluss versus Gymnasialabschluss und höher. Da will ich jetzt sozusagen die einzelnen Daten nicht durchgehen. Wir haben nochmal männlich-weiblich differenziert. Ich möchte auch jetzt mit Blick auf die Uhr zusammenfassen. Erwartungen, dass gerade jüngere Migranten sich in ihren Werteauffassungen den Deutschen angleichen, hat sich so nicht erfüllt. Gerade jüngere Migranten hatten höhere, konservativere Werte. Das heißt sozusagen Achtung vor Tradition und so weiter, war bei denen Wichtigkeit von Höflichkeit stärker ausgeprägt als junge Türken und junge Deutsche. Man kann das möglicherweise erklären, dass jüngere Migranten ja viel stärker in Kontakt mit Deutschen kommen und eher auch das Bedürfnis verspüren, so etwas wie eigene Kultur, also die türkische Kultur, verteidigen zu müssen und stärker sozusagen Bezug nehmen auf diese. Während ältere Migranten vielleicht viel weniger auch in Kontakt und dadurch auch viel weniger sozusagen Profilierungsnotwendigkeit sehen. Zumindest wenn man sozusagen unsere Befunde mit großen Studien, wie beispielsweise der Shell-Studie vergleicht, auch die hat Jugendliche im Alter von 14 bis 25, auch die zeigt, dass Werte wie Freundschaft, Partnerschaft die höchsten Werte hatten. Das heißt, also da sehen wir Ähnlichkeiten auch mit anderen Studien, dass Freundschaft, Freiheit, Partnerschaft für die Jugend enorm bedeutsame Werte sind. Ja, auch dort auf einer 7-stufigen Skala hat es sozusagen Werte zwischen 6,3 und 6,4 gehabt. Auch bei uns waren es Werte um 6,3. Konformität, auch in der Shell-Studie war es sozusagen auf dem letzten Platz. Bei den deutschen Jungen war es auch auf einem relativ weit sozusagen hinteren Plätzen. Zusammenfassend kann man sagen, die Rede von einer Parallelgesellschaft ist grobschlächtig, ist zu übertrieben, überspitzt. Dazu gibt es auch eine zu große Anzahl an positiven Werteübereinstimmungen und auch an gemeinsamen Negationen. Dennoch, Migrantenjugendliche favorisieren eher eine konservative Wertewelt, aber selbstkritisch und auch jetzt sozusagen kritisch gegenüber unseren Daten, auch wenn es für eine empirische Studie eine relativ große Studie ist mit über 750 Teilnehmern, ist natürlich starke Vorsicht geboten. Ja, unsere Gruppe, Stichprobe, bildet weder die Deutschen ab, also weder ist repräsentativ für Deutsche, noch ist sie repräsentativ für Türken oder türkische Migranten, weil wir türkische Migranten aus Berlin genommen haben, noch ist sie repräsentativ für die Türkei. Neuere Studien, gerade aus 2009, 2010, gibt es einige Studien, die in 11 Regionen der Türkei durchgeführt haben. Es gibt eine enorme innerkulturelle Varianz und die ist sogar in der Türkei deutlich größer. Also ob Sie jetzt Menschen aus Istanbul oder aus Van nach ihrer Wertewelt befragen, kriegen Sie ganz, ganz unterschiedliche Einstellungen. Also deshalb sozusagen Vorsicht geboten, es ist ein kleiner Ausschnitt, es ist nicht repräsentativ für die Wertewelt der Türken oder der Deutschen. Das ist auch mit so einer kleinen Stichprobe, also 750 ist recht groß, aber dennoch nicht machbar. Methodenkritisch muss man sagen, wir haben Werte vorgegeben. Wir haben nicht, also diesen Emic-Etic-Ansatz, den Sie vielleicht von der Linguistik kennen, wir haben nicht kulturimmanente Werte eruiert, sondern als universal unterstellte Werte vorgegeben und haben daraufhin einschätzen lassen. Das ist ein Ansatz, der Differenz maximiert, aber trotz eines differenzmaximierenden Ansatzes haben wir große Überlappungen. Also eigentlich hätte man viel mehr Differenzen erwarten müssen oder bekommen müssen, haben wir nicht. Und methodisch generell bedenklich, das sind positive Werte. Also die Ja-Sage-Tendenz ist stark ausgeprägt. Wenn man sozusagen was Positives vorgibt, neigen Menschen eher dazu, dem zuzustimmen. Letzter Aspekt sozusagen, gerade Studien mit Migranten müssen immer wieder darauf achten, dass sie diese Konfundierung von Ethnie und sozialer Zugehörigkeit nicht vermischen. Das heißt sozusagen, Migranten häufig auch eher der Unterschicht zuzurechnen sind. Und Phänomene, die eher sozusagen vor dem Hintergrund der Schichtzugehörigkeit zu verstehen wären, werden ethnisiert, kulturalisiert als ja, Wertewelt der Türken. Möglicherweise würde man das in der Unterschicht, in der deutschen Unterschicht auch sehen. Und nicht zuletzt Begründung von Alltagshandlungen von Menschen mit Bezug auf Kultur ja, unterstellt ja bzw. übersieht, dass Kultur selbst ein Prozess ist. Hat ein statisches Bild, stellt in Abrede, dass Kultur sozusagen prozesshaft und immer wieder verändert und immer wieder neu geschaffen wird. Ja, Menschen sind nicht nur sozusagen Marionetten, Ausführungsorgane, sondern schaffen auch Kultur. Und nicht nur Migranten, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft hat kulturelle Skripts. Das heißt, wenn wir Aspekte kulturalisieren bei den anderen, müssen wir immer wieder vorstellen, auch wir, damit meine ich mich auch, ich bin seit 91 Deutscher offiziell, auch die Mehrheitsgesellschaft von kulturellen Erwartungen und Zumutungen und sozusagen ja, Zuschreibungen in seinem Handeln geprägt ist. Nicht nur die anderen sind in irgendeiner Weise kulturell gesteuert. Das ist die allerwichtigste Folie, sonst wären wir erschlagen von den vielen Befunden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.